Unidos en Mi Mejor Amigo. Este...
Diese Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
Kinder, macht den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen!
Hallo Achim.
Hallo Dominik.
Diesmal sind...
Und hallo liebe Zuhörer.
Ja genau, ach ja, hallo liebe Zuhörer. Schleimer. Diesmal sind wir per Entfernung, also nicht im selben Ort. Mal gucken, ob das, ob man das hört, weil das, ob das nervig ist oder so. Finden wir es heraus. Wir
übertragen durch die unendlichen Weiten
des Internets. Genau, übers Myzel-Netzwerk oder so ähnlich heißt es.
Dann könnten wir auch beieinander sitzen.
Ja, die aktuelle Folge von Star Trek besprechen wir. Lethe.
Was heißt das?
Musste ich auch nachgucken, weil ich dachte, irgendwie kenne ich dieses Wort nicht. Das ist ein Fluss der griechischen Unterwelt, der das Vergessen bringt, der irgendwie im Hades ist. Und davon, wenn man davon trinkt, vergisst man.
Aha.
Was das jetzt konkret mit der Folge so zu tun hat, können wir drüber sprechen, falls wir uns dran erinnern am Ende. Aber, naja. Genau, der Fluss Lethe ist das. Achso, hast du noch was zur letzten Folge? Irgendwas?
Nee, bloß hast du in der letzten Folge erzählt, zu deinem Spoiler-Teil, dass dich Annika darauf gebracht hätte. Aber schon in der Folge davor hast du eigentlich gesagt, bist du eigentlich schon auf deinen Spoiler gekommen.
Ach echt?
Da hast du nämlich schon davon gesprochen. Also dann sind wir jetzt wieder bei dem Spoiler-Teil. Er könnte ja jetzt nichts weiter verlieren. Der Bock könnte nichts weiter verlieren. Er hat ja nichts zu bezahlen. Was könnte er verlieren? Ah, seine Hubbel könnte er verlieren. Ha! Dann wäre er nicht mehr Klingone, sondern er könnte Mensch werden. Und das wäre das Schlimmste für ihn. Also, du bist da schon irgendwie dran gewesen.
Annika hat mir nur den zusätzlichen Hinweis noch gebracht, dass man mal nach dem Schauspielernamen nochmal googeln sollte und wer denn nun eigentlich Wok spielt. Und genau, das hat meine Theorie verfestigt, auch wenn sie jetzt nicht der Urheber der Theorie ist. Aber sehr gut, da kann ich mich noch mehr selber loben. Vielen Dank.
Ja. Nee, ansonsten zur letzten Folge ist mir nichts weiter eingefallen. Auch wenn ich uns auch selber nochmal gehört habe, ich widerrufe nichts.
ja, ich musste mir die Folge irgendwie 6-mal anhören, weil uns leider die Aufnahme kaputt gegangen ist und ich sie aus Stücken zusammenschneiden musste. Deswegen habe ich auch ein leichtes Trauma von dieser Folge.
Ja.
Genau, aber das soll uns bei der jetzigen Besprechung nicht weiter stören. Wir steigen in der Folge ein mit einem Besuch auf vermutlich Vulkan, wenn ich das richtig eingeordnet habe. Und zwar steigt Sarek in ein Diplomatenschiff.
Ja. Und okay. Erst dachte ich, er verabschiedet denjenigen, der da ist, den Adjutanten, aber er nimmt ihn mit. Weil für mich war dieses Lebe lang und in Frieden immer eine Verabschiedungsform.
Offensichtlich ist es auch das vulkanische Hallo.
Ach, ja. Ja, fand ich nur überraschend, dass sie dann doch zusammen im Schiff sind mit einmal.
Was mich überrascht hat, ist, was ich ganz schön fand, war das vulkanische Schiffdesign. Das fand ich schon immer, auch bei ENT und den, wo hat man sonst vulkanische Schiffe gesehen? In Insurrection. Nee, nicht Insurrection.
Erster Kontakt,
genau.
Okay, da fand ich das tatsächlich blöd, das Schiff. Aber ja. Ja, dieses komische Dreibein fand ich merkwürdig.
Ich fand diese Rolltreppe ganz cool. Das war, dass das Shot dann zur Treppe wurde. Das hat mich also damals als Jugendlicher wahnsinnig fasziniert. Und hier haben wir auch wieder so ein langes Bein quasi vorne, wo sie dann reinsteigen. Genau, ich fand es mal ganz nett, nochmal ein anderes Raumschiff zu sehen als nur die Discovery und ja, Shenzhou okay. und so. Und auch mal wieder was Fremdartigeres. Genau, so von der Struktur der Folge her kann man da relativ geradlinig gehen. Und zwar, ja, er ist mit seinem Adjutanten unterwegs auf eine geheime Mission. Er sagt dazu nichts und informiert auch seinen Adjutanten nicht darüber, was eigentlich deren Mission ist. Findet dann...
Ignoranz ja. kann manchmal von Vorteil sein.
Und lassen Sie mich diplomatisch darauf antworten, nicht zu antworten. Ja. So in der Richtung zumindest. Genau, auf der Reise dahin findet aber raus, dass der Adjutant doch weiß, worum es hier eigentlich geht, denn der spritzt sich eine Selbstmordsubstanz.
Ja. Kocht das vulkanische Feuer hoch.
Ja, das feurige vulkanische Blut.
Eine Megadosis Adrenalin oder...
Ja, irgendwas, was mit dem Blut auf jeden Fall reagiert.
Ja, Überdosis.
Mit Überdosen und Drogenmissbrauch, da kommen wir später noch dazu.
Ja, deswegen.
Genau, der injiziert sich das, das reagiert mit dem vulkanischen Blut und er fängt an zu leuchten und hat aber noch genug Zeit, um James Bond-artige Erklärungen abzugeben, warum er das dann alles macht. Denn er ist ein Logikextremist, der eine Friedensmission von Sarek mit den Klingonen verhindern möchte. Der will sich da treffen mit denen. Oder mit zwei Häusern davon, glaube ich.
Ja, genau. Die zwei Häuser, die sich abgewandt haben von Kol, also dem Obermacker. Und genau, da hoffen sie halt auf eine Verhandlungsbasis.
Der Plan misslingt aber von dem Logikextremisten, der hat auch einen Namen, aber naja, der ist ja eh gleich weg. Misslingt aber insofern, als dass Sarek während dieser langen Rede, warum er das nun alles macht, noch schnell ein Kraftfeld aktivieren kann, um sich so von der Explosion abschirmt. Deswegen zumindest ist das teilweise. Ganz so schlimm.
Ja.
Nochmal was?
Teilweise immerhin.
Ja. Ja, genau. Das Schiff ist beschädigt und landet in einem Nebel. Und er und Sarek ist auf jeden Fall bewusstlos oder hat so einen traumatischen Schaden, sodass er nicht das Bergungssignal senden kann.
Ja.
Genau. Das ist unser Einstieg in die Folge. Das bekommt nämlich durch die Chakra-Teilung oder ja, durch die Chakra-Teilung bekommt das Michael Burnham mit, die mit Tilly, mit der sie zusammen trainiert, nun anschließend ist in der Mensa da und während eines Gespräches mit Ash Tyler sich umkippt und in eine Vision oder in die Erinnerung von Sarek katapultiert wird. Mit einem sehr spacigen Effekt. Sie springt so durch den Raum quasi.
Mhm.
Tilly und Michael Burnham trainieren zusammen für die Aufnahme ins Kommandoprogramm oder so.
Ja, zumindest für Tilly. Tilly möchte ja gerne Offizierin werden, Captain. Und deswegen muss sie auch entsprechend trainieren.
Und Michael sagt ihr, dass sie schneller werden muss, weil alle in diesem Kommandoprogramm intelligent sind und Persönlichkeit ist vollkommen egal. Deswegen muss sie an ihren körperlichen Schwächen arbeiten und 6,5 Sekunden schneller werden oder so. Dann kriegt sie irgendeine Belobigung oder so eingetragen.
Ja. Na, sie hat ja auf jeden Fall einen ganz klar vorgezeichneten Weg, den sie gehen soll. Und es gibt keinen anderen Weg als den. Und da muss sie sich dran halten. Was ja auch Tilly erstmal so hinnimmt.
Ja, genau. Und Tilly bezeichnet Burnham auch als ihren Mentor.
Mhm.
Das fand ich ja noch ganz nett, weil es halt offensichtlich diese Beziehung ist. Sie erhält halt Ratschläge von jemandem, der schon ein höheres Kommando hatte, wie man am besten ja, die Karriereleiter aufsteigt. Und dazu gehört auch offensichtlich ein Wechsel in der Ernährung.
Ja, alles. Tilly wird ja einmal general überholt.
Genau, die treffen sich dann mit Ash Tyler, weil Tilly ihn interessant findet und sie von dem von der Rettungsaktion mit dem Captain gehört hat. Ja, ist daran irgendwas bemerkenswert? Nee, ne?
Ja, es sind immer so kleine Sachen, die fallen. Gerade wenn man das halt mit einer Theorie zusammenbringt. Ja, also wenn das tatsächlich so eintrifft, dann kann man, glaube ich, dann schon sagen, oder beim zweiten Mal gucken, ja, das sieht man da schon, dass er so ist, wie in deiner Theorie beschrieben.
Wie meinst du das?
Es fallen immer wieder einzelne Worte, Anspielungen, die man durchaus so verstehen könnte, dass er halt der ist eigentlich, wie deine Theorie es sagt.
Ah, Klingone ist also.
Ja, okay, dann nennen wir es so. Sagen wir beim Namen. Genau, denn du hast nämlich auch, glaube ich, wir haben die Trainingssequenz mit Lorca unterschlagen. Ich glaube, die ist nämlich auch schon gleich zu Anfang. Also noch bevor sie da zusammentreffen mit dem Essen. Da ist nämlich Ash Tyler mit Lorca in einer Holosimulation unterwegs und sie befinden sich wieder auf einem Klingonenschiff und ballern sich da ordentlich durch und also sie trainieren bis dahin, wo bis Lorca angeschossen wird, dann endet die Simulation und sie unterhalten sich auch schon nebenbei ein bisschen, wo Ash Tyler herkommt. Ash erzählt das halt und Lorca stellt immer wieder Nachfragen, bis dann halt diese Simulation beendet ist. Dann wird Lorca ganz genau und sagt, dass er gar nicht aus der Stadt kommt. Ich weiß nicht mehr, welche das jetzt war.
Seattle.
Genau, Ash sagte, er kommt aus Seattle und Lorca korrigiert ihn dann, dass er aus der Nähe von Seattle stammt und dass er eben sehr aufmerksam seine Akte gelesen habe und dass er es da sehr genau nimmt. Sie machen dann noch einen Schwanzvergleich, weil Lorca sagt, er hat 24 getötet. Und Ash sagt, 22. Lorca kontrolliert aber auch das. Und die Zahl, die ich gesehen habe, war 96. Ist das richtig? Oder war es 26?
Nee, 34.
34, okay. Völlig daneben gelegen, gut.
Oder 36, irgend sowas in der Richtung.
Genau, also Lorca sagt dann, sie müssen nicht zurückhalten. Von seinem Sicherheitschef erwartet er, dass er besser schießt als er selber. Worüber sich Ash durchaus freut über dieses Angebot. Und oder erstmal fragt, ob das jetzt ein Angebot ist. Und Lorca sieht halt sehr viel Potenzial in ihm und da auch erkämpft wie ein Klingone. Hahaha.
Ja.
Ja, man guckt sich einiges ab, wenn man 7 Monate in Gefangenschaft war. Lorcas Antwort ist darauf halt nur, naja, andere hätten aufgegeben, sie haben gelernt, haben das als Chance ergriffen, die Gefangenschaft.
Genau, die Szene transportiert uns so ein bisschen, dass Lorca sich auf jeden Fall über Ash informiert hat und ihn ja während dieser Gefechtssituation ja fast schon verhört. Mhm. Also er stellt sehr viele Fragen und ist ja scheint skeptisch stimmt nicht ganz, aber er hat ein Interesse an ihm, das vielleicht über das Angebot hinausgeht, Sicherheitschef zu werden. Später spricht das der Admiral auch noch an. Erkennst du ihn überhaupt? Und er sagt, ja, ich habe mich über ihn informiert. Aber dann spricht auch nur, dass er sich die Akten angeguckt hat. Da sagt er nämlich, ja, er hat mit Auszeichnungen bestanden. Also das widerlegt noch nicht so ganz die Theorie, die wir letzte Folge geäußert hatten. Oder ich, ja, wir.
Ja, man müsste da halt an der Stelle weiterspinnen, ob es sein kann, dass der klingonische Geheimdienst Informationen eingeschleust hat oder halt Personalakten eingeschleust hat oder ob sie halt einen wirklich existierenden Menschen genommen haben, also halt die Geschichte eines wirklich existierenden Menschen und die einfach adaptiert haben, dass er sie erzählen kann, wäre alles möglich. Beziehungsweise halt auch nicht ausgeschlossen in der Star Trek-Welt.
In der vorletzten Folge haben wir gesehen, dass Schiffe, die in dem Sektor zurückgeblieben sind, da wo Vok war, dass die ihr Personenverzeichnis offen rumliegen haben. Da informiert sich ja, naja, informiert sich nicht, aber er sieht, dass er hat Michael Burnhams Akte und die von Georgiou.
Ja.
Genau, so könnten sie halt Informationen über auch über die anderen Besatzungsmitglieder bekommen haben. Also da, an Informationen ranzukommen, ist, glaube ich, nicht so schwer für die Klingonen. Wir müssen einfach nur die anderen Schiffe durchsuchen.
Ja, und dann halt jemanden finden, der gut ist, der gut abgeschnitten hat und den aber sonst keiner kennt, den die Leute auf dem Schiff kannten, was zerstört wurde und wo die Familie gestorben ist. Das erzählt Ash ja genauso. Familie ist tot.
Richtig.
Also es kann auch niemand bestätigen, dass er es ist.
Stimmt, richtig. Das ist auch noch ein zusätzlicher Verdachtsmoment. Das ist mir während der Folge auch aufgefallen, aber habe ich mir jetzt im Nachhinein nicht nochmal so drüber Gedanken gemacht. Weil die Mutter ist gestorben beim ersten Urlaub und der Vater ist unbekannt. Also die Schreiber scheinen zu wissen, dass es Menschen gibt, die diese Theorie haben und streuen so ein paar weitere Hinweise, habe ich das Gefühl.
Ja.
Ja, mit Kämpf wie ein Klingone. Allerdings hat Ash jetzt keine weiteren verdächtigen Momente, dass er irgendwie durch die Gegend schleicht oder verdächtig guckt.
Ja, das wäre auch noch zu früh. Also der wird dann natürlich auch irgendwie einen Plan verfolgen. Also jetzt zu früh in der Handlung, das schon irgendwie so zu offenbaren, wenn das wirklich so ist. Vielleicht ist es ja auch einfach gar nicht so.
So am Ende, genau, das schreibe ich mir nochmal auf, kann ich dir nochmal ein paar andere Theorien vorstellen, die es gibt. Momentan kursieren im Internet eine ganze Menge, wer könnte alles ein Klingone sein, Theorien.
Oh.
Mit interessanten Hinweisen. Genau, da könnten wir jetzt zu Sareks Gedanken gehen. Denn da spielt sich ein Großteil der Folge ab. Also Burnham wird da erst hineingesogen und das ist beim Abschluss, glaube ich, von der Wissenschaftsakademie.
Gut möglich, ja. Zumindest an dem Punkt, wo sich entscheidet, wer dann halt in das, wo aufgenommen wird.
Expeditionsteam. Core?
Ja, irgendwie sowas. Also scheinbar so das Höchste, was man da so mitmachen kann.
Genau, dort wird ihr mitgeteilt von Sarek, dass sie nicht teilnehmen kann. Und ihre Mutter oder ihre Ziehmutter Amanda kann das gar nicht glauben und meint erst, das wäre ein Scherz von Sarek.
Ja, schlechter Versuch, Witze zu machen.
Sarek bemerkt sie dann und puncht sie aus seiner Erinnerung heraus.
Oder aus seinem Verstand, sagt er. Also sein Ausdruck ist raus aus meinem Verstand. Das ist meiner.
Genau, diese Verbindung, wie die zustande kommt, wird uns direkt erklärt auf der Krankenstation, denn Burnham ist umgekippt, aus den Latschen gekippt. Und da wird uns erzählt, wir haben ja schon Teile gesehen, wie Burnham an Sareks Gedankenverschmelzung teilgenommen hat. Und da hatten wir vermutet, dass es vielleicht ein Angriff der Klingonen ist und Sarek sie da gefunden hat und dann sich mit ihren Gedanken verschmolzen hat, um sie zu retten. Jetzt finden wir raus, dass es aber ein Angriff der Logikextremisten ist, die ihr Schulzentrum bombardiert haben.
Allerdings sind das, glaube ich, immer noch zwei Sachen und die auch beide passiert sind. Also einmal sind Michaels Eltern, wenn ich es richtig verstanden habe, getötet worden bei einem Klingonenangriff. Dann wurde sie adoptiert von Sarek und der Angriff in der Wissenschaftsakademie oder was auch immer das dann ist, wo dann diese Verschmelzung stattgefunden hat, das war dann halt auf Vulkan der Angriff durch die Extremisten, wo sie halt auch wirklich 3 Minuten lang tot war. Also die waren erfolgreich mit dem Angriff. Und bloß dieses Kafma oder wie auch immer es heißt. Also
Chakra.
Ja, so ungefähr. Was halt Sarek durch die Gedankenverschmelzung in sie hineingepflanzt hat oder abgegeben hat von sich. Das hat halt zu einem verstärkten Heilungsprozess bei ihr geführt, weshalb sie wieder lebendig werden konnte.
Das ist auch, soweit wir das, also ist mit dem Hintergrund, den wir über die Vulkanier kennen, auch soweit kompatibel, denn man kann Teile seiner Seele oder auch seine ganze Seele in jemand anders ablegen, wie es zum Beispiel Spock in McCoy gemacht hat, nach Star Trek 2. Ja, und auch, dass bei der Gedankenverschmelzung immer auch ein Teil zurückbleibt bei dem anderen. Des Katras heißt es übrigens. Das ist die vulkanische Seele, wie uns Tilly erklärt. Und dann haben wir auch einen selten dämlichen Dialogfetzen, der da sagt Lorca, ihre Verwandtschaftsverhältnisse mit Sarek sind ja allgemein gut dokumentiert, wiederholt es aber dann aber trotzdem nochmal. Oder die Wiederholung von Burnham wird dann nochmal bestätigt, das ist irgendwie ein blöder Dialog. Einfach nochmal uns alles erzählen, was wir die letzten Folgen schon mal bekommen haben. Ja, als Erklärung einfach. Das war sehr beschissen. Nun ist Burnhams Plan. Nee, Lorca verspricht ihr, dass sie Sarek suchen. Setzt sich im Anschluss in Kontakt mit einem vulkanischen Sternflottenoffizier. Admiral, irgendwie im Kommando. Und fragt ihn erstmal, was denn eigentlich Sareks Mission war. Dort erfahren wir, dass Kohl?
Ja, ich glaube Kohl. Vielleicht aber auch Kohl.
Okay. Kohl erinnert mich an den deutschen Bundeskanzler.
Kohl wäre es dann ja auch.
Kohl, ja. Dass Kohl, der ja jetzt die Kontrolle über das Klingonische Reich mehr oder weniger hat, dass sich da zwei Häuser abgespalten haben und man nun mit denen verhandeln könnte, um vielleicht den Krieg schneller zu beenden, um Verbündete auf klingonischer Seite zu finden, dass das Sareks Mission war. Ja, möchte aber auf gar keinen Fall, dass die Discovery danach sucht. Er blockt ihn aber sofort ab und gibt sich auf die Suche. Und zerschmettert mit seiner Hand einen Glückskeks.
Ja, da habe ich mich gefragt, was da wohl drin steht. Was ist die Nachricht dieses Glückskekses? Heute wird die Sonne über dir scheinen.
Heute findest du Vulkanier überall. Was passiert denn als nächstes?
Naja, sie springen dann in den Nebel.
Ja, springen sie dahin?
Ja, sie drehen sich dahin. Und da war dann, dass ich mich gefragt habe, ja Leute, wie macht ihr das denn gerade? Wer ist denn da euer Navigator? Hat sich da jetzt wieder Stamets angeschlossen oder wie auch immer? Und eine Erlaubnis gab es ja sowieso nicht dafür, obwohl er ja nur mit Erlaubnis springen darf.
Hat man da irgendeinen Hinweis erhalten, wie sie da hinkommen?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sie haben drehen sehen. Also sich winden.
Okay.
Du könntest es sonst nochmal nachgucken, aber wie gesagt, mir war das da aufgefallen und ich dachte mir so, wie machen die das jetzt gerade?
Das gucke ich jetzt tatsächlich nochmal nach. Das fand ich interessant, weil ich mich das gefragt habe und das erstmal nicht herausfinden konnte. Ah, das ist ja interessant. Also, sie fallen quasi von oben in das Bild hinein, sodass nicht ganz klar wird, wie sie da hingekommen sind. Aber wir haben diesen komischen schwarzen Alarm im Hintergrund.
Ja, und wie kommen sie in das Bild hinein? Was sagtest du gerade? Wie kommen sie in das Bild hinein?
Als wenn die Enterprise von oben hineinfallen würde.
Okay, es ist nicht die Enterprise, sondern die Discovery. Und wenn es dieses Fallen ist, das ist typisch für den Sprung, weil die dann immer ein Stückchen runterfallen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen war, aber wenn sie halt ankommen, geht es immer erstmal ein kleines Stückchen runter. So ein Absack.
Ah, okay. Es sieht auf jeden Fall nicht aus wie Warp. Ja. Ja, interessant tatsächlich. Okay, sie können jetzt also ohne Navigator springen.
Ja, Beziehungsweise Stamets hat sich angeschlossen. Oder wer anders hat sich angeschlossen. Es kann nicht sein, dass sie ohne Navigator springen.
Ja. Okay, irgendein Navigator muss da gewesen sein. Vielleicht erhalten wir gleich einen Hinweis bei der Stamets-Szene, aber genau, wir stellen fest, wie in allen Nebeln funktioniert
das Echolot nicht.
Auch hier die Sensoren nicht. Und mit Sonden würde es Monate dauern. Deswegen entwickelt Burnham den Plan, ihre Katra-Verbindung mit Sarek künstlich zu verstärken, und dazu spricht sie mit Stamets. Stamets, also ist dir an Stamets irgendwas aufgefallen?
Ich fand ihn irgendwie hyperaktiv. Also so ganz so, also ja, überdreht. Erklärt das auch so ein bisschen, also wenn ich mich richtig erinnere, dass er halt sagt, irgendwie, was er gesehen hat, ist irgendwie ganz toll und super, aber ja, also sonst irgendwie äußerlich oder so ist mir nichts aufgefallen. Ich fand ihn bloß im Verhalten halt sehr, sehr aufgekratzt.
Ja, und das fällt sogar Lorca auf, der das kommentiert, und er sagte ja, dass diese Verbindung mit dem Mäzenenwerk ihn auf jeden Fall verändert hat. Er scheint so ein bisschen wie auf Droge zu sein, so habe ich das interpretiert. Denn er macht auch danach noch so eine Drogenanspielung, indem er sagt, ja, wäre dann Katra auf Speed oder genau. Und
ach so, ja, da hatten wir das, genau. Dass er aber, glaube ich, nur sagt, also dass Burnham sagt, sie möchte halt dem Sarek halt so aufwecken auf irgendeine Weise, und er sagt dann, das wäre dann ihm Speed zu verpassen. Und sie sagt eher was von Adrenalin.
Also Lorca wirkt auch schon leicht verwirrt, was Stamets angeht, und Stamets ganze Art. Ich habe ihn nicht wiedererkannt. Er ist nicht mehr der Skeptiker, sondern sehr euphorisch, aufgedreht, überdreht, wie du gesagt hast. Ja, was vielleicht mit seiner Veränderung mit dem Spiegel zu tun hat, aber weiteres erfahren wir erstmal nicht. Er entwickelt eine Art künstlichen Gedankenverschmelzer, Hypergedankenverschmelzer, und sie haben dann Sarek Vision, wie er es nennt. Jetzt müssen sie nur noch näher ran, aber die Discovery kann nicht reinfliegen, weil die Sporen mit dem Nebel interagieren würden und explodieren.
Ja, da fand ich seine akustische Darstellung, wie das dann wäre, fand ich dann halt auch ein bisschen so. Ja, okay, das passt gerade irgendwie einfach nicht. Das ist zu wenig wissenschaftlich.
Hier wird uns weiteres Geheimnis aufgebaut, ohne das oder weiterverfolgt, ohne es direkt aufzulösen. Was ja vielleicht in den nächsten Folgen dann passiert, oder mit Sicherheit in den nächsten Folgen passiert, was seine Wesensveränderung nun für Konsequenzen oder für Auswirkungen hat. Oder Ursachen auch. Ja, Tilly soll mit Burnham reinfliegen, und Lorca sagt, ja, ich habe auch einen richtig geilen Piloten am Start, der euch rein und wieder rausbringen kann, nämlich Ash Tyler, den er fliegen hat sehen, als sie geflohen sind.
Ja.
War mir gar nicht so bewusst, dass er da geflogen ist, weil irgendwie gibt Lorca da nur den Befehl an ihn, die Schilde doch bitte aufzubauen.
Ja, aber dadurch, dass Lorca hinten saß, würde ich halt meinen, dass Ash geflogen ist. Du saß vorne und ja.
Ja, kann schon sein, auf jeden Fall. Hat mich nur gewundert. Ich hatte das letzte Folge nicht so mitbekommen, dass er jetzt auch nur ein super geiler Pilot ist. Aber der kann halt irgendwie alles gut. Er ist ein super Kämpfer und ein super Pilot. Das sind jetzt so seine Eigenschaften, die wir bis jetzt herausgefunden haben. Und das Klingonen sein halt. Genau, die fliegen rein, und ja, dann passiert noch was Seltsames. Und zwar, Lorca verabschiedet sie im Shuttle und spricht nochmal mit Ash und sagt, ja, hier, bringen Sie Heile zurück. Ash interpretiert das als, bringen Sie das Shuttle Heile zurück. Und er sagt, aber das meinte ich nicht, sondern bringen Sie Michael Heile zurück. Was mich verwundert hat dabei ist, dass Tilly überhaupt nicht angesprochen wurde. Also er muss nur Michael zurückbringen.
Ja.
Ich mache immer so Pausen, damit du mir zwischenzeitlich mal explodierst einfach. Ah, so habe ich das gar nicht gesehen.
Nein, auch das war für mich so, So habe ich es auch gesehen, ja. Ich dachte, es war auch sehr offensichtlich. Hätte ich das noch nicht weiter kommentiert.
Ich habe da viel Interpretationsarbeit reingesteckt.
Es tut mir leid.
Irgendwie komisch und dass er sonst ansonsten gar nicht zurückkommen müsste. Da wiederum dachte ich mir, vielleicht hat er doch einen stärkeren Verdacht, als man so denkt. Und zwar wäre das ja auch eine Gelegenheit, einfach vielleicht jemand Wichtiges zu entführen. Warum besteht er so, dass er auf jeden Fall Michael zurückbringen soll? Ansonsten braucht er nämlich selber gar nicht mehr zurückkehren. Oder war das nur einfach eine Übertreibung?
Für mich war es irgendwie so der Hinweis darauf, dass er Michael als besonders wichtig ansieht und scheinbar noch irgendwie was ganz Großes mit ihr vorhat oder sich ganz besonders viel von ihr erhofft. Und dass halt der Wert von Ash einfach noch nicht so hoch ist. Also er testet ihn ja auch noch und sieht ihn als fähigen Kämpfer und jemand, der halt vielleicht auch ein bisschen Erfahrung gesammelt hat mit den Klingonen, aber mehr als sich foltern lassen von Klingonen kann er ja von ihm auch nicht erwarten. Er weiß jetzt nicht irgendwie, dadurch, dass er 7 Monate da in der Zelle saß, über Flottenstärke und Aufstellung und Taktiken Bescheid, sondern kennt vielleicht ein bisschen das Wesen der Klingonen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie für Lorca besonders wichtig wäre. Also von daher, der Wert von Ash ist einfach noch nicht so hoch und wenn jetzt Michael stirbt, dann ist es auch egal, was mit ihm ist, weil dann, ja, er braucht halt nicht wiederkommen. Wichtig ist halt, Burnham wieder gesund zurückzubringen, auch wenn sie es nicht schaffen, den Botschafter zu kriegen oder wenn er jetzt meinetwegen die Wahl hat, Botschafter oder Burnham, soll er sich gefälligst für Burnham entscheiden, weil die wichtigere Person ist. Mhm.
Ja, sie brechen dann in den Nebel auf und Burnham katapultiert sich zurück. Das Gerät erstmal, dieser Gedankenverschmelzer, den fand ich jetzt nicht so toll designt. Das ist im Grunde einfach dieser Gedankenverschmelzungsgriff mit Elektronik.
Ja, ich fand dieses ganze Gerät irgendwie sehr zweifelhaft. Also, sie haben uns immer erzählt, dass das sowas ganz Spezielles, dass das nur die können und dass es so einer gewissen Mystik entspringt, das Ganze, was ja auch jahrhundertelang scheinbar oder ja ganz lange nicht gemacht wurde, diese Gedankenverschmelzung. Ich glaube, das kam erst bei ENT wieder. Irgendwo, oder da wurde es zumindest auch mal thematisiert, dass es eigentlich sowas ist, was man, das macht man nicht. Und deswegen wurde es auch ganz lange nicht gemacht. Und jetzt haben sie dann eine Technik dafür entwickelt, dass sie das halt einfach so auch machen können. Fand ich merkwürdig und hat halt so ein bisschen diesen Vorteil der Vulkanier irgendwie ausgehebelt.
Ja, fand ich jetzt nicht so schön gemacht irgendwie. Na gut. Auf jeden Fall klappt es und sie wird wieder zurück in die Erinnerung von Sarek oder in den Geist von Sarek geschleudert. Ja, und sie ist zwar auch wieder in dieser selben Erinnerung. Ja, unterhält sich direkt mit Sarek. Ach nee, sieht noch ein bisschen mehr. Nee, unterhält sich direkt mit Sarek. Ja, darauf entbrennt irgendwie ein Kampf und genau, sie machen so ein bisschen vulkanisches Kampfkunst. Wo ich erst dachte, oh, so ein Vulkanier müsste eigentlich relativ schnell mit ihr fertig werden, da die körperlich sehr viel stärker sind als Menschen. Aber dadurch, dass sie natürlich im Geist sind, also nur mit dem Geist fechten, kann das alles schon sein. Fand ich jetzt nicht unrealistisch.
Ja.
Erstmal wird sie trotzdem nach kurzem Kampf wieder rausgeworfen, nachdem wir noch ein bisschen mehr gesehen haben, und zwar wie sie sich mit ihrer Mutter oder der Ziehmutter Amanda unterhält und sie sich darauf, also dass sie auf eine alte irdische Tradition des Büchertausches geflogen sind und sie erhält Alice im Wunderland von ihr. Kennst du die alte Menschentradition des Büchertausches?
Ja, das ist ja, glaube ich, relativ aktuell gerade. Also das ist ja alle Nase lang irgendwo an verschiedenen Stellen Regale gibt, Bücherregale, wo man Bücher reinstellen kann und sich dafür dann ein Buch rausnehmen kann. Oder halt auch einfach so ein Buch nehmen kann oder auch ein Buch abgeben kann. Halt diese Büchertauschregale. Ich würde meinen, ja. Also aus derer Sicht ist es dann ja was Altes und halt, hat halt jetzt gerade einen relativ aktuellen Bezug. Ich meine, vielleicht spielt es auch darauf an, dass man das vielleicht einfach so schon immer ja auch gemacht hat, hier, ich gebe dir ein Buch, lies das mal, und dass man vielleicht auch mal ein Buch von wem anders bekommt. Aber wirklich halt so dieses direkte Tauschen, würde ich halt meinen, das sind eher so diese Schränke gemeint, diese Tauschschränke.
Ich fand das irgendwie seltsam ausgedrückt. Ich habe es mir dann mit irgendeiner schlechten Übersetzung übersetzt, habe mir aber jetzt auch nicht angeguckt, wie es im Englischen übersetzt ist. Dass es die Tradition ist, Bücher zu verschenken, wollte sie, glaube ich, sagen. Hätte ich so gedacht. Aber kann auch in so einem Büchertausch gewesen sein. Schenkt ihr auf jeden Fall Alice im Wunderland, das wir vor 2-3 Folgen kennengelernt haben, dass Michael dieses Buch immer noch besitzt. Und sie soll sich an ihre menschliche Seite erinnern. Nach der Konfrontation mit Sarek endet halt, dass er sie wieder rausschmeißt. Sie kämpfen, genau, richtig, sie wird nicht rausgeschmissen, aber er hält Schaden. Dadurch wird Tilly alarmiert und Ash beschließt, das Experiment abzubrechen, um sie wieder zurück in die Realität zu holen und zieht dabei den höheren Rang gegenüber Tilly, sodass sie das machen muss und nicht mehr an das Versprechen gegenüber Michael gebunden ist, das sie vorher gegeben hat, egal was passiert, lass mich da drin. Da gibt es eine kleine Motivationsrede von Ash bezüglich, ja, wenn man stirbt, dann denkt man an seine Fehler, wo man denkt, ah, das hätte man ändern müssen. Warum denkt er wohl an diesen Moment zurück? Das ist nicht kein Moment der Schande gegenüber dir, sondern vielleicht hat es einen anderen Hintergrund. Finde das heraus. Geh zurück. Und sie geht wieder zurück. Ich fand diese Unterbrechung irgendwie unnötig, tatsächlich. Warum muss Ash jetzt noch seinen Senf dazu geben? Warum wird sie quasi aufgeweckt? Er motiviert sie nochmal mit, ja, auch einer fragwürdigen Argumentation und sendet sie dann wieder zurück. Das war irgendwie unnötig, fand ich.
Ja, naja.
Ist dir das auch so aufgestoßen? Oder aufgefallen?
Es ist mir auf jeden Fall nicht aufgestoßen. Es ist halt so. Diese ganze Folge hat ja sehr viel mit Trainingssequenzen und ja, sich aufpushen beziehungsweise gegen seinen Schweinehund durchsetzen. Und das ist ja bei Burnham jetzt auch gerade der Fall. Sie ist arg geschwächt und sagt ja auch, jetzt muss ich gegen Sarek kämpfen und hier muss ich auch noch irgendwie gegen euch ankämpfen und mich irgendwie durchsetzen mit dem, was ich möchte. Und dass ihr das eigentlich alles zu viel ist gerade. Und deswegen halt die Motivationsrede von Ash passt halt irgendwie in dieses Konzept der ganzen Folge rein. In diesen ganzen Trainingskram. Mhm.
Ja, alle verbessern sich irgendwie. Genau, sie geht wieder zurück und zwingt dann, also kann Sarek bezwingen und zwingt ihn dazu, ihr zu zeigen, was er nun vor ihr verheimlicht oder warum er sie nicht da haben möchte. Und da haben wir die Nennung von Spock. Und zwar Sarek. Ja, magst du das kurz erzählen?
Sarek unterhält sich mit diesem obersten Expeditionschorleiter. Auf jeden Fall demjenigen, der über die weitere Karriere von Burnham entscheidet. Und der sagt halt, dass sie zugelassen wäre, aber dass Sarek bedenken soll, dass er ja noch einen Sohn hat, der nur halber Vulkanier ist und dass auf jeden Fall nur eins seiner beiden Kinder aufgenommen werden würde, weil zwei Misch-Vulkanier oder Nicht-Vulkanier sogar wäre da noch nicht denkbar. Weil Fortschritt ja, aber er muss schon irgendwie in Maßen passieren und das wäre auf jeden Fall zu viel. Und wir wissen dann ja auch aus der jetzigen Zeit oder halt aus der Erzählung der Folge ja auch schon, dass es ja eben diese Extremisten gibt und dass es wahrscheinlich auch so ein bisschen politische Sache ist, um die halt nicht weiter anzustacheln und auf, ja, ihnen nicht noch mehr Brennstoff zu geben, dass dem da halt auch ein bisschen entgegengewirkt wird, dass die halt sich nicht noch weiter radikalisieren. Und Sarek entscheidet sich dann halt eben für Spock, ihn aufzunehmen, also dass er dann aufgenommen werden kann, obwohl Spock da noch viel kleiner ist, noch viel jünger, noch überhaupt gar nicht so weit ist in seiner Ausbildung und dass es noch lange hin wäre, entscheidet er sich trotzdem schon für Spock. Ja, das ist halt die große Schande, die er mit sich rumträgt.
Genau, er bezeichnet das als unmögliche Wahl, vor die er gestellt wird und sagt, dass, ja, dass er sich hier, ja, das ist auch, dass er auch sich sinnlos entschieden hat, weil Spock eben diesen Pfad nicht eingeschlagen ist, sondern auch zur Sternflotte gegangen ist. Und das ist eine Schande. Der andere Vulkanier bezeichnet seine Kinder als kleine Experimente.
Ja.
Und da sind wir irgendwie wieder an dem Punkt, dass Vulkanier ganz schön arschig sind. Dass sie nicht nur Rassisten sind, weil sie alle anderen Rassen für schlechter oder minderwertiger befinden. Zwar alle, dass alle Potenzial haben, aber dass alle irgendwie durch ihre Emotionen irgendwie Probleme haben. Und nur sie ja rein bleiben wollen, also auch rein vulkanisch. Und dass Menschen sich nicht in ihre Kultur integrieren könnten. Und ja, Spock ist ja auch noch ein Sonderfall mit halb Mensch, halb Vulkanier. Was nicht so häufig vorkommt. Sarek ist ja schon Vorreiter.
Ja, nichts zu sagen dazu.
Ich fand das ganz interessant, weil in Sareks und Spocks Beziehungen ist recht kompliziert, gelinde gesagt. Als wir Sarek zum ersten Mal in TOS kennenlernen, da hat er schon einen Groll gegen Spock, weil er sich für die Sternflotte entschieden hat. Und das wird nie so ganz richtig erklärt. Er erklärt es, dass das eine militaristische Organisation ist und er mit der Sternflotte an sich nicht so ganz einverstanden ist, arbeitet aber weiter als Föderationsbotschafter. Genau, und im Grunde diese Hintergrundinformation, dass Spock ihn insofern enttäuscht hat, als dass er sein anderes Kind dafür hat leiden lassen, dass er nicht seinen Traumjob... Also er hat etwas für Spock geopfert, was Michael geschadet hat. Und deswegen ist er auf Spock sauer. So habe ich das interpretiert. Und ja, dadurch wird die Spock-Sarek-Beziehung ein bisschen klarer tatsächlich, warum die sich immer so im Groll gegenseitig gefunden haben.
Ja.
Fandest du das auch? Ich fand das ganz eine nette Zusatzinformation, also was die Lore oder die Geschichte von Star Trek an sich nicht verändert, sondern ergänzt.
Ja. Also es müsste jetzt noch irgendwie zeitlich zueinander passen. Also ich kann mich nicht erinnern, ob sie gesagt haben, wie weit Spock zu dem Zeitpunkt der Entscheidung, die Sarek treffen musste, war. Weil das jetzt ja 7 bis 8 Jahre später ist. Also 7 Jahre war Burnham auf der Shenzhou und jetzt war nochmal ein halbes Jahr vergangen und vielleicht hat es auch nochmal ein bisschen gedauert, bis sie da in die Sternenflotte vermittelt war. Also ja, 8, 9 Jahre vielleicht ist es später und ist er halt in der Zeit schon so weit und dass er dann auch die Entscheidung getroffen hat, eben zur Sternenflotte zu gehen. Es wäre so ein kleines Detail, ob sie darauf geachtet haben, ob das auch passt.
Jetzt, also zur Jetztzeit, also zur Discovery-Zeit, ist Spock, glaube ich, Lieutenant bei, oder vielleicht sogar, ja, fast schon erster Offizier bei Pike auf der Enterprise, die übrigens auch erwähnt wird bei der Tilly-Übung, ein Schiff der Constitution-Klasse, das ist der nächste Schritt, wie die Enterprise. Ist auch logisch, dass sie genannt wird, weil ja, ihr Halb, was ist das für ein Bruder? Ihr Ziehbruder auf der Enterprise, die bereits Dienst tut oder eigentlich Dienst tun sollte zumindest. Zu dem Zeitpunkt dieser Rückblende ist Spock, hat noch nicht mal seine Studien in der Wissenschaftsakademie angefangen, was sowas wie die Universität ist. Das heißt, er befindet sich noch irgendwie im College und ist langhaarig und kifft.
Ja, während diese ganzen Sachen auf dem Shuttle passieren, also um das vielleicht noch zu Ende zu bringen, Burnham schafft es dann, ihn eben ja, zu reanimieren. Und er setzt dann auch das Notsignal ab und kann dann halt auch rausgeholt werden. Aber schon als sich die Shuttle-Crew auf den Weg gemacht hat, kam dann ja die Nachricht an Lorca, dass der Admiral mit ihm sprechen will. Admiral, wie heißt sie? Wissen wir das? Ich weiß es auch nicht. Hast du auch nicht gemerkt?
Keine Ahnung. Wir wissen es, aber ich will mit keinen Namen.
Genau, meldet sich und er will sie durchgestellt haben, aber sie ist angedockt. Ja, und möchte ihn direkt sprechen. wo ich mich dann geärgert habe, warum sehen wir das nicht?
Das andere Schiff?
Fand ich schade, weil da wäre halt nochmal die Gelegenheit gewesen, du hast dich ja darüber gefreut, dass wir das vulkanische Schiff gesehen haben und ich habe mich darüber geärgert, dass wir nicht ein anderes Föderationsschiff gesehen haben, weil ich die eigentlich immer schon cool fand und ich hätte da gerne noch mehr gesehen.
Ja, sie scheint mit einer Art verbesserten Shuttle angekommen zu sein, also mit so einer Art Yacht oder Kreuzer, Admirals Kreuzer, denn in der Hangarszene wird erwähnt, dass das Shuttle landen soll und wir sehen ja auch kein anderes Schiff über dem späteren Planeten, wo der Admiral abgesetzt wird. Genau, ich hatte das gelesen, als wenn sie mit so einer Art Runabout geflogen wäre, mit so einer, ja, einem kleineren Schiff, also kein großes Föderationsschiff, was ja dann auch perspektivisch zerstört worden wäre. Genau, aber trotzdem schade, dass man es nicht gesehen hat, ja, das stimmt.
Genau, und sie setzt dann Lorca auf den Pott, was denn da nun eigentlich alles los sei, wirft ihm vor, die eugenischen Experimente seines Lieutenants
billig zu haben?
Ja, also dass er sie zugelassen hat. Genau, ist im Allgemeinen sehr unzufrieden und er kann sie aber irgendwie auch umstimmen erstmal. Beziehungsweise auf seine Seite ziehen. Ich habe das nicht mal so ganz vor Augen.
Genau, sie sagt halt, ja, sie will sich ihn persönlich nochmal angucken, weil er viele fragwürdige Entscheidungen getroffen hat, auch mit dem Meuterer und mit dem neuen Lieutenant, den er so aufgegabelt hat, der gar keine Gelegenheit hatte, sich von seiner Gefangenschaft zu erholen. Und genau, und hält sich mit ihm. Sie haben offensichtlich eine Beziehung gehabt und er sagt, ja, wenn das jetzt eine psychologische Evaluation werden soll, da können wir aber auch Angenehmeres machen in der Zeit. Erstmal, dann holt er einen unter seinem Stehschreibtisch holt er eine Flasche heraus, was wiederum meinen Eindruck der Bar noch verstärkt hat.
Aber da sind sie in seinem Quartier, nicht im Bereitschaftsraum, ja.
Ach echt? Okay. Stimmt, denn danach trinken sie im Quartier auf jeden Fall, oder?
Nee, sie sind ja die ganze Zeit schon in seinem Quartier, weil da wollte er sie auch empfangen. Mhm. Weil da wollte er sie auch die ganze Zeit schon flachlegen.
Dann hat er eine Bar in seinem Quartier, das ist okay. Genau, und er sagt, da kann man Angenehmeres machen und ja, verführt sie. Sie legt ihr Badge, ihr Abzeichen ab und sie machen ganz offensichtlich rum. Nachdem sie sich noch kurz darüber unterhalten, über vergangene gemeinsame Erlebnisse und dass das ja schon so lange her ist und dass sie noch was vorhaben. Genau, machen rum, schlafen miteinander. Sie entdeckt oder bemerkt an seinem Rücken verschiedene Narben.
Wirklich sehr merkwürdige Narbe. Mit dem gleichschenkligen Dreieck.
So eine geometrische Form in Form eines Dreiecks. Entschuldigung, hast du was gesagt?
Ja, das gleichschenklige Dreieck habe ich auch gerade erwähnt.
Sie berührt es und er zieht sofort einen Phaser, rollt sie rum und würgt sie. Und das findet sie erstmal nicht so gut, seltsamerweise. Ja, sagt, dass er die Sternflotte die ganze Zeit belogen hat. Er hat einen Schaden weg und ihm muss das Kommando abgenommen werden. Ja, und dass sie auch nicht weiß, inwieweit er sich verändert hat, wenn nur mit ihr geschlafen hat, um sie zu beruhigen oder wegen der alten Zeiten. Sie weiß nicht mehr, wer er eigentlich ist.
Ja. Und zu dem Zeitpunkt war eigentlich auch schon das Ende der Folge besiedelt, was passieren würde. Also war für mich in dem Punkt auch schon klar, Annika sagt das hinterher auch schon, eben nochmal kurz im Vorgespräch, eigentlich war da schon irgendwie völlig klar, was mit ihr passieren würde.
Also, dass sie auf jeden Fall verschwindet, ne?
Ja, also für mich war klar, sie wird aus dem Spiel genommen. Auf irgendeine Weise. Ich wusste nicht, wie es passiert. Ich dachte, ja, er fädelt was ein. Das war so mein Gedanke. Ja, sie haben es dann ja auch schnell dahin gebracht, dass Sarek eben nicht die Verhandlungen führen kann und dass sie das dann eben tun wird. Und da war dann klar, dass da halt irgendwas passiert. Dass ich dann auch wiederum an den Weg dahin, aber ja, passiert halt anders. Ja, für Lorca wäre es ja auf jeden Fall schlecht. Er bettelt ja auch nochmal quasi, dass er doch bitte sein Kommando behalten soll. Sie sagt ja, wir unterhalten uns darüber, wenn sie wieder da ist.
Ja, dass er vielleicht wieder zurückkehren kann, aber er wird sein Kommando auf jeden Fall verlieren. Und er sich erstmal in psychiatrische Behandlung begeben soll. Genau, sie reist zu Planeten Kaki 4 oder so ähnlich, um dort die beiden Klingonenhäuser zu finden.
Zu treffen.
Und,
weil es ist ja ein neutraler Boden.
Zu treffen,
und,
ja.
Die Rasse, die da lebt, macht das ja möglich. Komische Stoffbeutelwesen mit viel zu großen Klamotten, weiß nicht, die sahen merkwürdig aus.
Ja, die sahen vor allen Dingen sehr puppig aus, also sehr wie Puppen. Vor allen Dingen dann, wenn sie von den Klingonen gefällt werden. Dann
ja, es waren eher so Doctor Who-Außerirdische, fand ich.
Ja, das stimmt. Denn die Klingonen verraten überraschenderweise diese Verhandlungen und töten die beiden Red Shirts und nehmen den Admiral gefangen. Und dann telefoniert kurz hinein und sagt, ja, ihr habt eure Loyalität bewiesen. Und dafür erhaltet ihr jetzt die Tarntechnologie. Also er hat sich seine Macht mit dieser Tarntechnologie aufgebaut. Das sieht man. Und er freut sich auf das Zusammentreffen mit dem Admiral. Weil das ja jetzt viel besser ist, als nur einen hochrangigen Vulkanier zu bekommen. Ein Admiral des Feindes in die Hände zu kriegen. Ja,
ja, da in der Szene war mir nur aufgefallen, der General spricht da ja erstmal klingonisch zu seinen beiden, die er jetzt wieder unter seine Fittiche nimmt. Und dann richtet er sich ja direkt an den Admiral. Und da ist halt aufgefallen, ich weiß nicht, wie es dann im Englischen war, du hast es ja geguckt, kannst dann sagen, dass die Stimme halt wieder ganz, ganz anders war. Ja. Also das war halt vor allen Dingen auch sehr störend. Ich weiß nicht, dann finde ich immer, sollten sie die Stimme irgendwie anpassen oder halt auch den Synchronsprecher klingonisch reden lassen. Weil so war es halt irgendwie doof. Es ist so wie sonst immer in Filmen, die halt synchronisiert waren, wenn gesungen wurde auf Englisch meinetwegen, dann haben die sich immer ganz anders angehört, als so, wie sie dann eigentlich hinterher geredet haben. Das war auch immer doof. Und so genauso doof ist es da jetzt auch.
Im Englischen ist es natürlich ein flüssigerer Übergang, aber beim Englischen hört man halt, dass sie sprachtechnisch wahnsinnig behindert sind durch ihre Masken. Das wirkt einfach nicht die volle Bewegungsmöglichkeit ihres Mundes halten. Ja. Ja, das war unglücklich gemacht. Und als Abschluss, genau, Saru informiert den Captain dann darüber, dass der Admiral gefangen genommen wurde und erwartet den Befehl, dahin zu springen, um die Klingonen, um den Admiral zu retten. Aber Lorca scheint sich gewandelt zu haben und sagt nun, nee, wir müssen erst auf die Befehle der Sternflotte warten.
Ja, weil es halt ihm genau in die Hände spielt. Er will sein Kommando behalten und entsprechend kommt es ihm jetzt gerade gelegen, dass sie da mal eben gefangen genommen wurde.
Genau, dass es jetzt nicht daran liegt, dass er sich das zu Herzen genommen hat mit dem was ihm der Admiral gesagt hat, erkennt man daran, dass er weiterhin den Phaser hinten in der Hose stecken hat. Ja, und quasi bereit ist, oder vielleicht zeigt das, dass er bereit ist, auch vielleicht auch mit Gewalt seinen Captainsitz zu verteidigen. Ja, oder zeigt einfach nur weiterhin seine Paranoia.
Ja, würde ich so auch sehen.
Er macht noch Burnham ein Angebot, und zwar als wissenschaftliche Beraterin auf der Discovery ständig tätig zu sein.
Auf der Brücke sogar.
Was Burnham annimmt. Ich sehe es jetzt auf der Brücke, wir lernen vielleicht jetzt auch die andere Brückenbesatzung kennen und auch nochmal das Verhältnis zum Beispiel dieser rothaarigen Steuerfrau zu Burnham, weil die haben sich ja nur einmal komisch angeguckt und ansonsten kennen wir noch gar nicht so viele von der Brücke. Wir haben ein paar gesehen, auch so eine Androidenfrau quasi.
Ja, vielleicht auch einfach maximal zum Cyborg weitergemacht. Also, dass sie vielleicht viel das, wovor sich Lorca gedrückt hat oder das, was er halt nicht möchte. Er sagt ja auch, die Ärzte sind viel zu schnell mit Implantaten, dass es sie halt irgendwie ganz stark erwischt hat.
Ja, möglich. Auf jeden Fall werden wir die jetzt vielleicht näher kennenlernen. Ja, sie ist nicht mehr nur als Beobachter des Geschehens auf der Discovery tätig, sondern ja, mischt sich jetzt noch direkter ein, obwohl wir das in den letzten Folgen auch nicht so richtig gesehen haben, dass sie da nur als Beobachterin tätig war. Sie wird auf jeden Fall mehr zu tun haben. Ja, damit sind wir am Ende der Folge. Haben wir noch Wesentliches vergessen?
Wir haben noch eine kleine Szene, dass Michael Tilly auf dem Flur begegnet, während Tilly da rumrennt. Aber grundsätzlich gibt dann Michael einen neuen Rat.
In der Szene habe ich was nicht verstanden. Und zwar begegnet sie ja Tilly und sagt, tut mir leid, ich habe dir einen falschen Ratschlag gegeben. Bitte, es gibt 1000 Wege zum Captain-Sitz, es gibt nicht nur den einen. Woher kommt diese Erkenntnis?
Ich denke mal, das kommt aus dem Gespräch mit Sarek, dass sie halt auch immer nur den einen Weg gesehen hat, den vulkanischen Weg der Logik und dem ja auch eigentlich folgen wollte. Und es wurde ja auch viel über ihre Gefühle gesprochen, dass sie die halt annehmen muss und da halt mit umgehen muss. Und das war ja auch irgendwie, sie hatte immer, sie hatte doch einen Kampf auszutragen zwischen Logik und, oder zwischen Verstand und Gefühlen. Das kriege ich jetzt so auch nicht mehr zusammen.
Also, sie sagt in der Szene zu Ash, ihr ganzes Leben war gezeichnet von dem Kampf zwischen Logik und Gefühlen und nun widerstreiten sich ihre Gefühle auch noch oder hauptsächlich. Und zwar, da ist sie ist traurig, möchte aber lachen, ist verzweifelt, fühlt aber Hoffnung oder ist wütend und fühlt Hoffnung. Ich glaube, das waren die Paarungen. Und da sagt Ash, das ist sehr, sehr menschlich. Ja. Worin ich auch wieder eine Andeutung gesehen habe, weil das ist ja nicht unbedingt positiv, dass das vielleicht auch die Perspektive eines Außenseiters ist, der auch die Menschen von außen beobachtet.
Genau, dass halt sie jetzt, dass Michael Tilly halt den Rat deswegen gibt, weil sie halt sich selber auch weiterentwickelt hat. Und da jetzt halt auch mehr Möglichkeiten für Tilly sieht. Und Tilly scheint das aber schon irgendwie gewusst zu haben, weil sie ja munter weiterläuft und ja auch irgendwie eine Bemerkung auf diese Art und Weise macht. Und das halt, was halt in diese Richtung geht.
Ja, sie hat ihren Weg gefunden. Und ich habe das so interpretiert, dass sie Burnham folgt oder Burnhams Mentoring. Und dass, wenn ihr Ratschlag war, schneller zu laufen, dann laufe ich jetzt erstmal schneller, weil sie so ihr Rollenvorbild gefunden hat.
Okay, ich hatte ihr damit jetzt einfach ein bisschen mehr Autonomie zugeschrieben, dass sie tatsächlich sowieso schon eigentlich eher ihren eigenen Weg geht.
Ja, dass sie vielleicht nicht so beeindruckbar ist, wie sie gehalten wird. Ja, dann noch eine seltsame Szene ist dann halt mit Ash, die wir bereits angesprochen haben. Und zwar stellt sie sich nochmal Ash vor und sie geben sich die Hand und vielleicht ein wenig zu lange.
Ja, wir hatten ja schon gemutmaßt in der letzten Folge, ob Ash nicht ein Love Interest werden könnte für irgendjemanden. Für einen der beiden sogar vielleicht, Tilly oder Michael. Und es ist momentan so, dass Tilly Ash toll findet. Michael erstmal offensichtlich nicht so angetan ist, aber Ash halt eher auf Michael guckt, anstatt auf Tilly, was natürlich irgendwie von dem Setting her klar ist, weil Michael ist das Alpha-Weibchen und eben nicht Tilly.
Ja, Michael ist auf jeden Fall der kompliziertere Charakter. Ja, so hat es zumindest erstmal den Anschein. Und deswegen, ja, ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass ich glaube, dass Michael der Love Interest wird. Und ich habe mich daran bestätigt gesehen, weil Tilly jetzt auch keine Anflüge von Eifersucht gesagt hat, sondern noch sie sogar aufgefordert hat, sich doch mal mit Ash zu unterhalten. Und ja, und Ash ist angetan, weil er ihr den Platz in der Mensa anbietet beim zweiten Mal. Ich fand nur, dass das war seltsam geschrieben, dass dann Michael plötzlich debil anfängt zu grinsen und hallo, ich bin Michael Burnham. Wir haben uns noch gar nicht kennengelernt. Doch, wir haben uns kennengelernt. Nein, haben wir das? Das fand ich, also ich fand den Dialog wirklich bescheuert und auch das Schauspiel in der Szene, mit dem konnte ich irgendwie nichts anfangen. Warum sie jetzt meint, sich nochmal vorstellen zu müssen, weil sie ihn plötzlich interessant findet?
Ja, weiß ich auch nicht. Also ja, er hat ihr da durchgeholfen, durch diese ganze Sache mit Sarek. Also er hat ihr nochmal den Anstoß gegeben, aber war, weiß ich nicht. Also jemand, der halt die ganze Zeit versucht hat, sich von Logik leiten zu lassen, dass sie sich davon dann irgendwie schon vereinnahmen lässt, dass er ihr da einmal geholfen hat, weiß ich nicht. Kam für mich auch nicht so ganz hin. Mhm. Also vielleicht ist es auch einfach nur Freundlichkeit und da ist halt auch jemand, der freundlich zu ihr ist. Er hat ja auch gesagt, für ihn zählt, was sie halt, wie sie halt jetzt gerade ist und nicht das, was sie getan hat. Und dass es halt für sie positiv ist und sie hat halt dann einen zweiten Freund vielleicht.
Haben wir noch Wesentliches vergessen zu erwähnen?
Nee, erstmal fällt mir jetzt dann auch nichts weiter ein.
Dann darfst du anfangen damit, wie dir die Folge gefallen.
Warum muss ich denn immer anfangen? Hä? Immer muss ich anfangen.
Ich kann auch anfangen, aber dann musst du mich fragen. Jetzt darfst du mich fragen. Ich schneide es dann an der richtigen Stelle.
Wie fandest du denn die Folge, Dominik?
Ja, danke für die Frage.
Es ist eine gute Frage.
Ich fand sie sehr Star Trek-typisch und das hat mir ganz gut gefallen. Es gab Nebel, die Sensoren verschleiern, es wurde ein bisschen in die Hintergrundgeschichte gegangen. Ja, die Katra-Sache, die ist halt, die finde ich ähnlich blöd wie diesen Antrieb. Okay, aber das war schon immer in den Vulkaniern angelegt, insofern ist das okay. Für eine Folge auf jeden Fall. Wenn das jetzt noch häufiger kommt und mehrere Katra-Telefonate und Gedanken, Erinnerungsfetzen kommen, dann brauche ich das nicht. Besonders gut fand ich die Stimmung, diese Paranoia-Stimmung, die aufgebaut wurde auf der Discovery, auch im Hintergrund mit den verschiedenen Theorien, die es gibt. Und wirklich großartig fand ich die Geschichte von Lorca. Und zwar, dass man wirklich sieht, der hat einen echten Schaden. Der ist ja nicht unbeschadet rausgegangen aus der Geschichte mit seinem letzten Schiff oder aus dem Krieg, sondern er hat, ich habe das interpretiert als posttraumatisches Stresssyndrom, dass er halt denkt, an mir hängt der ganze Krieg. Ich muss auf jeden Fall einsatzfähig bleiben, egal um welchen Preis. Und dass man nicht loslassen kann, nicht anderen Schiffen, anderen Captain auch mal Teile dieses Kriegs überlassen kann, sondern er muss immer an der Speerspitze sein und studierte dann auch Krieg. Und das hat mir den Charakter wirklich nochmal sehr viel näher gebracht und finde die Geschichte sehr interessant, die da gesponnen wird, die hier ja angestoßen wird. Genau, und daher fand ich die Folge ja, überdurchschnittlich gut auf jeden Fall. Hat mir eigentlich alles gefallen. So ein paar Details hatte ich ja schon angesprochen, wie den Gedankenverschmelzer fand ich nicht gut designt und ein paar Dialogschwächen, ja, die irgendwie dem Studio geschuldet sind, glaube ich, dass man alle nochmal auf den neuesten Stand, auf den aktuellen Stand bringen muss und niemandem zutraut, ja, die werden schon alle die anderen Folgen vorher gesehen haben. Wir müssen es nochmal erzählen. Das war irgendwie ungeschickt gemacht und hat, man merkt, dass da zwei Arten von Dialogen existieren. Das fand ich nicht so schön. Mhm. Ja, mir hat sie ausgenommen gut gefallen. Und dir, Achim?
Also ich fand, insgesamt hat diese Folge ganz viel nachgeholt, was Charakterentwicklung angeht. Eben nicht nur bei Lorca, sondern auch eben bei Burnham und Tilly immerhin auch so ein bisschen. Sie ist ja sehr Nebencharakter eigentlich, aber hat dafür auch einiges bekommen. Ash wurde uns näher gebracht. Genau. Ich hatte schon gesagt, so diese, was für mich sehr nach Trainingssequenzen anmutete, das war so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. War für mich halt nur irgendwie Mittel, damit sich die Leute mehr unterhalten und wir halt mehr mitkriegen, wer die so sind, um sie uns halt mehr zu präsentieren. Genau. Das Ende mit dem Admiral fand ich in der Tat sehr, sehr offensichtlich. Da hätten sie sich auch was Spannenderes einfallen lassen können. Ja, das war halt irgendwie sehr einfaches Storytelling. Gibt es schon, haben wir schon ein paar Mal gesehen, dass das so dann funktioniert irgendwie und haben sie sich dessen einfach bedient. Für den Gedankenverschmelzer-Apparat hätte ich mir tatsächlich auch noch irgendwie, wäre natürlich schwierig gewesen, da jemanden noch einzuführen, aber halt um auf dieser vulkanischen in diesem vulkanischen Mystik ist es ja nicht, aber halt der vulkanischen Natur zu bleiben, hätten sie vielleicht einfach noch einen zweiten Vulkanier oder überhaupt noch einen Vulkanier dazwischen schalten müssen, finde ich. Weil das sehen wir ja auch, dass das gemacht wird, als Spock seine Seele wieder erhält in Star Trek 3. Gibt es ja auch dann die Älteste auf Vulkan, die dann die Rückführung von McCoy zu Spock vornimmt. Da ist sie ja irgendwie als Medium dazwischen, über die das dann läuft. Und so ungefähr hätte es eigentlich auch stattfinden müssen eher.
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, da wir auch schon im Hintergrund andere Vulkanier haben laufen sehen und dann entweder statt Tilly oder Tilly ist nur die moralische Stütze, einfach noch einen weiteren Vulkanier dazu zu setzen, der das macht, das hätte mehr Sinn ergeben, ja.
Ja, ging halt so nicht, weil dann hätten sie ihn vorher schon mal mindestens einmal irgendwo zeigen müssen, einführen müssen, sonst hätten sie jetzt halt so gesagt, ah, wir haben da einen Vulkanier noch an Bord und der kann das. Es ist ja auch irgendwie was, eine sehr spezielle Technik, die ja auch sehr wenigen scheinbar nur vorbehalten ist. Das kann ja irgendwie dann doch auch nicht jeder Vulkanier und beziehungsweise es traut sich auch nicht jeder. Weil es ja auch was Unanständiges ist. Scheinbar.
Das haben wir auch diese Folge erfahren. Was mit deiner Einschätzung?
Ja.
Jetzt noch, ich hatte es angesprochen, dass es noch weitere Theorien gibt. Und zwar, dass vielleicht Lorca der Klingone ist.
Aha.
Ja, die Hinweise sind folgende. Diesmal zerstampft Lorca den Keks, wo er vorher immer die Teile zerbrochen hat. Also er isst sie jetzt, die Kekse, ganz anders, verrückterweise.
Okay.
Der Tribble ist verschwunden von seinem Schreibtisch.
Ja, das fand ich auch sehr merkwürdig.
Genau. Und ja, dass er quasi vielleicht nicht der richtige Lorca ist, der aus der Haft entkommen ist. Denn da hatte ich ja auch schon darauf hingewiesen, dass er sich nur so ein bisschen die Augen reibt, als er zurückkommt. Und diese seltsame Sache mit den Wörtern. Harry Mudd enttarnt. Vielleicht um Vertrauen zu dem richtigen Ash-Tyler aufzubauen. Dann diese seltsamen Narben am Rücken. Das sind so die Hinweise, die es geben könnte. Hältst du davon was?
Nee, eigentlich nicht. Also Lorca war vorher schon sehr rabiat, nicht, aber also ihm hat man so schon irgendwie viel zugetraut und ja, das ist merkwürdig, dass der Tribble verschwunden ist, wenn das aber Bestand hat auch mit Ash, wenn das auch der Fall sein sollte, dann müssen sie den Tribble halt irgendwie verschwinden lassen. Aber es ist halt merkwürdig, dass sie ihn uns gezeigt haben erst und dass er damit einmal nicht mehr da ist. Das, ja, ist merkwürdig.
Ja, dass er immer auch sehr nicht transparent, dass er immer sehr präsent war, dieser Tribble, zumindest akustisch.
Ja, für einige.
Ja, ich hab ihn selten gehört, aber wenn du mich darauf hingewiesen hast, ja, war es ziemlich eindeutig. Außerdem würde es, also fände ich das blöd, weil dann diese ganze Geschichte mit dem posttraumatischen Stresssyndrom wegfallen würde und das wäre nur ein Plan von Wok gewesen. Das fände ich zu schwach tatsächlich. Genau, deswegen, oder eine weitere Theorie ist, dass er der Spiegeluniversums-Lorca ist, was halt versucht, immer wegzuerklären, warum sich die Sternflotte nicht ganz hundertprozentig korrekt erklärt. Das stört halt manche Fans, aber das war schon immer so. Das ist auch in den ersten Folgen TNG so gewesen. Bei TOS gab es fragwürdige Kapitäne. Insofern, es gibt einfach gestörte Kapitäne. Und auch ja, die private Probleme mit sich rumtragen und die sie dann sich auf ihre ja, Fähigkeiten als Kommandeur auswirken und sind halt nicht eben alle Kirks und Pikes, die auch schon genug Fehler haben.
Ja, wollte ich ja auch meinen, also.
Deswegen halte ich davon jetzt nicht so viel. Ja, irgendwas ist noch mit Stamets los. Das werden wir in den nächsten Folgen dann wahrscheinlich auch noch erfahren. Ich finde es ganz gut, dass sie das nur darauf hingewiesen haben, ohne das jetzt komplett auszuspielen, dass es ja, dass irgendwas, dass er sich verändert hat. Sie mussten jetzt keine Szene.
Das war noch ein bisschen schade, dass das ja so der Cliffhanger war der letzten Folge und dass da halt aber, also für mich war da nichts irgendwie, dass da nochmal was in die Richtung ging. Ja, er hatte die Verhaltensänderung, aber sonst hat er auch irgendwie nichts darauf hingewiesen, dass jetzt irgendwie was merkwürdig wäre.
Wir brauchten jetzt nicht nochmal eine Szene, wo der Doktor sagt, oh, mein Partner hat sich irgendwie verändert. Der Doktor ist in dieser Folge, kommt er zwar vor, aber ist halt auch nur Dialoggeber und kein richtiger Charakter. Okay. Noch irgendwas, also möchtest du noch irgendwas sagen?
Nee, war das schon mit deinen Theorien? Mehr waren es gar nicht?
Das war's schon, ja. Achso. Ich glaube, Spiegeluniversum und Lorca ist der Kapitän.
Ja, es sind schlechte Theorien. Das sind wirklich schlechte Theorien.
Ja. Er hat mich nicht überzeugt.
Nee, mich auch nicht.
Was ich wiederum gut fand, war, dass sie ein paar Hinweise gestreut haben mit Ash Tyler, ohne das zu übertreiben. Also. Weil ich dachte tatsächlich letzte Folge, oh, jetzt bin ich denen auf die Schliche gekommen, jetzt habe ich das große Geheimnis gelüftet, aber durch die Hinweise haben sie mir halt zu verstehen gegeben, ja, wir wissen, dass diese Theorien existieren und hier ist noch ein bisschen was, um diesen Zweifel zu zerstreuen oder ja, dass auch im Universum da Fragen gestellt werden. Das fand ich ganz gut.
Ja.
Okay, dann sehen wir uns nächste Woche. Oder hören uns nächste Woche.
Genau, auf die eine oder andere Weise werden wir wieder zusammenkommen.
Ja, tschüss, Achim.
Auf Wiederhören, Dominik und liebe Zuhörer auch.
Tschüss.
Tschüss.